Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir eine Veranstaltung, die im Schauspielhaus in Hamburg stattgefunden hat, am 7. März. Unter dem Motto Stand with Ukraine hat mein Kollege Heinrich Wefing, der das Politikressort der Zeit leitet, verschiedene Gäste begrüßt. Im Schauspielhaus waren dieses Mal mehr als 1000 Leute zu Gast. Das ist aus vielen Gründen bemerkenswert. Zum einen, weil wir natürlich schon lange nicht mehr Veranstaltungen mit so vielen Gästen hatten. Zum anderen aber auch, weil es ein Zeichen dafür war, wie die Menschen gerade die Situation in der Ukraine bewegt, wie sie das interessiert und was sie tun möchten. Normalerweise würde ich jetzt mit Heinrich auch über diesen Abend sprechen. Während wir diesen Podcast aufzeichnen, es ist jetzt der Dienstag nach der Veranstaltung, produziert er aber gerade den Politikteil, den er ja leitet. Da ist eine Menge zu tun. Ich sitze in meinem Büro der Wirtschaftsressortleitung. Bei uns ist es gerade ähnlich. Und deshalb, damit Sie diesen Podcast möglichst schnell hören können, verzichten wir auf Gespräche mit den Teilnehmern und anderes, sondern ich würde gleich überleiten und Ihnen nur noch kurz die Gäste vorstellen, die Heinrich zu Gast hatte. Das ist zum einen die Alice Botha, die viele Jahre Russland-Korrespondentin der Zeit war. Außerdem Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und zwei Autoren, nämlich der belarussische Autor Viktor Martinovich und der ukrainische Autor Juri Andruchowitsch. Was die Autoren, meine Kollegin und die Wissenschaftlerin über die aktuelle Situation in der Ukraine denken, was sie bewegt, wie sie die Themen einordnen, darüber ging es in diesem Gespräch, aber hören Sie selbst.
Herzlich willkommen auch von mir, meine Damen und Herren, hier im Deutschen Schauspielhaus in Hamburg und an den Bildschirmen daheim. Ich würde Ihnen und uns gern einen guten Abend wünschen, aber ich fürchte, wir wissen oder wir ahnen zumindest, dass dies kein guter Abend ist. In der Ukraine, nur wenige Flugstunden von hier entfernt, herrscht ein verbrecherischer, brutaler Angriffskrieg. In der Ukraine, nur wenige Flugstunden von hier entfernt, sterben Frauen, Männer, Kinder, Babys. Und wenn dieser Krieg nicht sehr schnell zu Ende geht, werden die Opferzahlen unvorstellbar hoch sein. Schon jetzt erleben wir die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Einige der Fliehenden sind schon in Hamburg und in Berlin angekommen. Man konnte sie heute Abend am Hauptbahnhof sehen. Aber die weitaus größte Zahl der Geflohenen ist in den Nachbarländern der Ukraine aufgenommen worden. In Moldau, in Rumänien, in der Slowakei und vor allem in Polen. Den Menschen dort gilt unser Dank und unsere Hochachtung. Meine Damen und Herren, der Krieg ist zurück in Europa. Ein Krieg gegen die Ukraine, aber auch ein Krieg gegen die Freiheit, gegen das Recht, gegen die Demokratie. Ein Krieg gegen alles, wofür auch wir stehen oder stehen wollen. Und doch sind wir im Moment nichts als fassungslose Zuschauer, gefangen in Ohnmacht und Verzweiflung. Wir können uns nicht vorstellen, was noch kommt. Oder vielleicht wollen wir uns auch noch nicht richtig vorstellen, was kommt. Darüber, über das Morden, über die Ohnmacht, über die Verzweiflung, über den Mangel an Fantasie wollen wir heute Abend sprechen. Es ist kein guter Abend, aber es ist ein wichtiger Abend, vielleicht ein notwendiger Abend. Und ich bin allen, die daran mitwirken, ich bin Ihnen, die Sie gekommen sind, sehr dankbar dass Sie gekommen sind und allen, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben, danke ich für Ihr Engagement. Lassen Sie mich kurz das Podium vorstellen. Mit mir hier auf der Bühne sitzt Sabine Fischer. Sie ist Senior Fellow bei der Forschungsgruppe Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Aber das sagt ja so gut wie gar nichts. Man kann auch sagen, sie ist eine der besten Kennerinnen Osteuropa und Russlands, die wir in der Bundesrepublik haben. Sie hat bis vor kurzem selber noch in Moskau gelebt. Sie hat sich intensiv auch mit der Geschichte der Ukraine beschäftigt und hat lange selber in Kiew gelebt. Herzlich willkommen, Sabine Fischer. Danke. Zugeschaltet aus Berlin ist meine liebe Kollegin Alice Botha, die seit vielen Jahren für uns, für die Zeit in Osteuropa unterwegs ist. Sie hat aus dem Donbass berichtet, sie war in Belarus, sie war lange Jahre unsere Korrespondentin der Zeit in Moskau. Sie hat eben erst ein bewegendes Buch über die Frauen von Belarus veröffentlicht. Und obwohl sie eigentlich in Elternzeit ist, hat sie sich nicht nehmen lassen, heute Abend dabei zu sein. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Alice Botha. Etwas später am Abend, so hoffen wir jedenfalls, wird uns noch der wunderbare belarussische Schriftsteller Viktor Martinowitsch zugeschaltet, sofern das technisch funktioniert. Mehrere seiner Werke sind ins Deutsche übersetzt worden und ganz besonders, das macht die Verbindung zum Deutschen Schauspielhaus aus, eine Theateradaption seines Romans Revolution wird hier im Mai am Deutschen Schauspielhaus uraufgeführt werden. Auch darauf freuen wir uns sehr. Und schließlich, den sehen Sie auch schon im Bild, ist uns Juri Andruchowitsch zugeschaltet, einer der wichtigsten ukrainischen und europäischen Schriftsteller der Gegenwart. Viele seiner Bücher und Essays sind ins Deutsche übersetzt worden. Wir haben eben einen Auszug gehört. Zuletzt ist erschienen bei Surkamp Die Lieblinge der Justiz. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Vielen Dank.
Und da wir nicht genau wissen, wie lange die Verbindung steht, würde ich gerne mit einigen Fragen an Juri Andruchowitsch beginnen. Juri, können Sie uns hören? Das ist die erste Frage.
Ja, ich kann. Ich kann Sie hören.
Sagen Sie uns, wo sind Sie gerade?
Ja, ich bin in meiner Heimatstadt, in Ivano-Frankivsk. Ich bin jetzt in meinem Arbeitszimmer hier in meiner Wohnung. Sie können vielleicht einige Bücher im Hintergrund sehen. Ja, ich bin hier seit, kann ich sagen, seit Anfang des Krieges. Ich war auch ein bisschen früher, war ich noch nach Kiew unterwegs. Ich verbrachte dort die letzten friedlichen Tage in der Ukraine, dann habe ich dort meine Arbeit beendet und am Montag, den 21. Februar, war ich schon wieder zu Hause und dann am 24. kam zu uns der große Krieg.
Ist Ihre Familie bei Ihnen?
Ja, meine Frau war die ganze Zeit hier und am Freitag ist meine Tochter mit ihrer Familie, also mit ihrem Mann und meiner Enkelin und auch mit ihrem Hund. Sie sind alle zu uns endlich glücklich gekommen. Sie waren in Kiew wirklich in Gefahr. Sie wohnen in Kiew und sie wohnen gerade in dem Stadtteil, in welchem schon am Freitag, Samstag sozusagen sehr heiß, die Situation sehr heiß war. Sie müssten die Nächte in der U-Bahn-Station verbringen, eine Nacht auch im Keller ihres Wohnhauses. Das war alles sehr gefährlich, die ständigen Beschüsse. Und dann wurden sie in ein Dorf in der Nähe von Kiew evakuiert, wo sie wieder in so einem kleinen Wohnhaus lebten, so eine Art Datscha. Natürlich war die ganze Situation auch sehr, sehr unruhig. Endlich, endlich mit einem Auto wurden sie westlicher evakuiert, also dann 2 Tage unterwegs. Das sollte in die normale Zeit nicht länger als 4-5 Stunden dauern, aber das dauerte jetzt 2 Tage mit der Übernachtungen, teilweise in Czernowitz auch. Und endlich sind sie bei uns.
Und wie muss man sich das Leben in Ihrer Heimatstadt im Moment vorstellen?
Da haben wir natürlich noch Glück, dank unserer geografischen Lage wahrscheinlich. Ja, wir sind so eine typische Stadt im Hinterland, wenn man das für die Kriegszeiten diesen Begriff Hinterland benutzen darf. Also wir sehen viele uniformierte Leute auf der Straße, die Polizei völlig bewaffnet, die überhaupt die Militärleute, die überall sind, die Flüchtlinge aus den anderen Regionen der Ukraine, die zu uns auch massenhaft strömen, sehr viele neu organisierten, improvisierten sozusagen Strukturen der Öffentlichkeit, der Zivilgesellschaft, die heutzutage aktiv sind in der Sache humanitärer Hilfe vor allem. Es gibt so unzählige Punkte, wo man die Lebensmittel sammelt, die Bekleidung, die alles, was notwendig ist. Ja? Und das funktioniert logistisch gar nicht schlecht. Also einer von solchen Punkten ist in unserem Theater, also so auch ein Schauspielhaus von Ivano Frankivsk, ist dort basiert. Und meine Freunde, Schauspieler, Regisseure, Komponisten, Musiker, die machen jetzt auch sehr viel Arbeit, um die notwendigsten Sachen dorthin zu transportieren, wo man das alles sehr, sehr braucht. Das Leben ist natürlich noch nicht so tragisch. Ich hoffe, es wird nie tragisch wie in östlichem Kharkiv oder in südlichem Cherson oder in anderen, vielen, vielen anderen Orten in der Ukraine, im nördlichen Tschernihiv und Sumy und auch in unserer Hauptstadt Kiew. Das Leben ist bei uns noch sozusagen friedlich, ja. Wir hören ab und zu Luftalarme, wir sollen auf das reagieren, aber keine Bombe ist, Gott sei Dank, auf unsere Stadt noch gefallen. Und das ist jetzt am wichtigsten. Alles funktioniert, also wir haben Wasser, wir haben Strom, wir haben Gas, Erdgas, ja, wir haben alles wie in die besseren Zeiten.
Vor dem Krieg, Juri, haben Sie einmal gesagt, es gäbe aus Putins Sicht nur 2 mögliche Lösungen für den Konflikt mit der Ukraine. Konflikt in Anführungsstrichen. Unterwerfung oder Vernichtung der Ukraine. Die Ukraine hat sich ganz offensichtlich gegen die Unterwerfung entschieden. Also erleben wir jetzt, wie Putin versucht, das Land zu vernichten? Ist es das, was wir sehen?
Ja, genau, das ist das. Das ist das. Und die ganze Offensive der russischen Armee ist absolut unerfolgreich. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass diese Armee sozusagen zu einem Plan B gekommen ist. Das bedeutet gnadenlose Vernichtung allen der ganzen zivilen Infrastruktur und ein Krieg gegen die Zivilisten. Wir bekommen ab und zu absolut schreckliche Nachrichten, nicht nur über die Bombardierungen oder Beschüsse, sondern auch über die einzelnen Fälle von solcher bestialischen Aktionen, wie zum Beispiel, man stoppt einfach die zivilen Autos und man erschießt alle Passagiere dort. Die ganzen Familien sind sofort erschossen. oder die Angriffe an die Kindergärten oder die Krankenhäuser. Am Samstag zum Beispiel gab es die Nachricht, dass die Okkupanten ein Krankenhaus für eine Psychoneurologie angegriffen haben. Und sie wollten diese Leute dort als die Geisel für einige Zeit kontrollieren. Also das ist die ganze Zeit ein totales Kriegsverbrechen aller Zeiten, würde ich sagen. Also keine Grenze, nichts Menschliches. Ja, also das ist nicht nur ein unrechter Krieg, sondern auch ein totaler Kriegsverbrechen, wo eigentlich der Aggressor seine Ziele erreichen will mit diesem Terror an den Zivilisten. Er will den Widerstand der Ukraine, der Ukraine und der Ukrainer einfach mit solchen Methoden brechen.
Juri, Sie kennen auch Deutschland gut. Sie treten hier immer wieder bei Lesungen auf. Sie sind bei Festivals. Sie haben viele Leserinnen und Leser in Deutschland. Wie erklären Sie sich, dass so viele Menschen in Deutschland sich so lange von Putin haben täuschen lassen oder sich Putin schön geredet haben? Woher kommt die Putin-Faszination hierzulande?
Ich denke darüber schon jahrelang. Ich hatte diese Probleme in Diskussionen mit deutschen Kollegen oder mit deutschem Publikum, seit ich nach der Orangen Revolution in 2005 mein jährliches Stipendium in Berlin von der AD bekommen habe. Und ich war schon damals ziemlich oft zu verschiedenen Interviews eingeladen. Dann habe ich bei solchen Podien teilgenommen. Und das war für mich immer eine große Frage, wie kann man das eigentlich begründen? Diese sozusagen Empathie an Putin, diese Putin-Versteher-Manie sozusagen. Und ich habe bis heute keine überzeugende Erklärung gefunden. Wahrscheinlich nur die einzige, dass sehr viele Leute in Deutschland irgendwelche Art Sehnsucht nach so einem Diktator haben. Also das wird nie sozusagen offen ausgesprochen, weil das natürlich sehr schlechte historische Konnotationen hat. Aber so ein harter Mann, der, so schien es diesen Leuten, so erfolgreich in so einem großen Land wie Russland herrscht, der so viel, so lange Jahre schon ein Präsident von diesem großen Russland ist und nicht in die letzte Linie natürlich ein wunderbarer Wirtschaftspartner Deutschlands. Ja, es ist, es war zumindest sehr gut mit Russland, mit Putins Russland vor allem zu handeln. Ja, etwas, das Geld bedeutet, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und hier natürlich kann man diesen starken Gasgeruch spüren. Ja, ganz, ganz, ganz klar, dass diese geschäftlichen Motive sind vor allem. Also diese zwei Gründe, würde ich sagen. Also ein Politiker, der irgendwie der Sympathie von vielen Deutschen entspricht und natürlich die wirtschaftlichen, die Geldinteressen, die Businessinteressen, Geschäftsinteressen.
Frau Fischer, wenn Sie erlauben und Alice, wenn du auch erlaubst, würde ich Juri noch eine weitere Frage stellen, weil wir die einzigartige Gelegenheit haben, jetzt mit Ihnen direkt zu sprechen. Juri, wie schauen Sie auf Deutschland seit dem Beginn des Krieges? Hilft Deutschland genug?
Leider sind wir heute in der Situation, wo es jeder Hilfe nie genug ist. Und jede Hilfe ist jetzt für uns wichtig. Ich möchte vor allem, ich möchte mich heute auch hier bei deutscher Gesellschaft und auch deutschem Politikum bedanken für diese Unterstützung, die wir natürlich seit dem ersten Tag des Krieges schon spüren können. Aber wir brauchen heute noch mehr. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das so sage, dass ich das so formuliere. Also die Gastfreundlichkeit für die Flüchtlinge, das ist wunderbar. Die Wärme, das ist wunderbar. Die unterstützende Worte, das ist alles sehr wichtig und das ist auch alles sehr richtig. Aber wir brauchen noch etwas. Und zwar, wahrscheinlich brauchen wir Furchtlosigkeit der deutschen Gesellschaft. Also keine Angst vor Putin, bitte. Der ist jetzt schon zu Ende seiner politischen Karriere. Und ich bitte das klar zu sehen, dass dieses sein sozusagen ukrainisches Abenteuer sein letztes in seiner Karriere sein wird. Und das bedeutet mehr Entschlossenheit, auch aus deutscher Seite. Wir haben ein dringendes, ein sehr wichtiges Thema heutzutage. Wir bitten die ganze Zeit unser Präsident und unsere Politiker und auch die einfachen Ukrainer, sie bitten die ganze Zeit um die Flugverbotszone im ukrainischen Himmel. Das ist schon mehrmals uns abgesagt. Aber ich werde nicht aufhören, das zu wiederholen. Das bedeutet, dass das ist so eine Maßnahme, die dem Putin, dem Aggressor, eine der wichtigsten und brutalsten, schrecklichsten Komponenten seiner Aggression wegnimmt. Dann verliert er diese Möglichkeit, aus dem blauen oder auch grauen Himmel uns allen zu attackieren und mit Bomben oder Artillerie oder Raketen uns zu beschießen. Und das wäre ein unglaublich großer Schritt in der Sache, wie kann man jetzt möglichst schneller diesen schrecklichen Krieg beenden. Also das kann schon auch deutsche Regierung dabei, da kann die deutsche Regierung dabei sein, natürlich mit ihrer Einflüssen, ihrer Stellung. Ehrlich gesagt bin ich fast sicher, dass die ganze Entwicklung sowieso früher oder später zu dieser Notwendigkeit kommt. Ja, dass wir diese Flugverbotszone in der Ukraine endlich bekommen. Nur weiß ich nicht, warum. Sollte man bis zum millionsten Opfer warten oder kann man das schon heute machen? Das ist die Frage.
Alice, du hast heute Nachmittag mit der belarussischen Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja gesprochen. Und auch da kam das Thema Flugverbotszone zur Sprache. Erzähl uns, was sie gesagt hat.
Ja, guten Abend. Ich sehe Sie gerade nicht, aber ganz am Anfang habe ich Sie gesehen und mich sehr gefreut, wie zahlreich Sie heute Abend sind. Es stimmt, ich habe Svetlana Tichanowskaja getroffen, gleich zur Einordnung. Das war eine Frau, die ein sehr gewöhnliches Leben lebte, bis sie Alexander Lukaschenko im Sommer 2020 herausgefordert hat. Heute lebt sie mit ihren Kindern im Exil in Vilnius und beansprucht für sich, die demokratische oder die Anführerin eines demokratischen Belarus zu sein, während ihr Mann in Belarus sitzt und zu 18 Jahren Haft verurteilt worden ist. Und wir haben über die Situation gesprochen, weil, auch das gehört zu gewissen Versäumnissen, Belarus Kriegspartei ist. Durch Juri erwähnte gerade die Stadt Tscherniw, die liegt im Norden der Ukraine. Ich habe dort Bekannte, weil ich eine Reportage von dort geschrieben habe vor ungefähr 2 Jahren. Und diese Stadt wird permanent beschossen. Die Menschen harren in Kellern aus. Und das ist möglich, weil Alexander Lukaschenko es zugelassen hat, dass aus Belarus, aus dem Süden von Belarus, Truppen in den Norden der Ukraine durchstoßen. Russische Truppen bislang nur. Ein teuflischer Pakt mit Wladimir Putin, um an der Macht bleiben zu können. Und von der belarussischen Grenze bis Kiew sind es schätzungsweise 160 Kilometer. Und Svetlana Tichanowskaja schloss sich diesem Appell an und sagte, vermutlich wissen es machtvollere Politiker besser, aber ich bin davon überzeugt, dass wir diese Flugverbotszone brauchen. Und das ist ein Satz, der bei uns, die wir sie befragt haben, ich und mein Kollege Michael Thumann, erst einmal natürlich Unbehagen auslöst. Großes Unbehagen. Und wir fragten sie auch, haben Sie nicht die Sorge, dass dann dieser Konflikt und Krieg ganz Europa erfasst, wenn nicht sogar mehr? Und sie sagte, und da ist etwas Wahres dran, Wladimir Putin versteht nur die Sprache der Stärke. Und die haben wir in der Vergangenheit nicht mit ihm gesprochen. Und deshalb glaubt sie auch daran, dass man, das paraphrasiere ich jetzt mit meinen eigenen Worten, aus dieser reaktiven Position herauskommen muss, dass man zeigen muss, dass man bereit ist, hier Werte zu verteidigen, nicht nur eine Region.
Danke, Alice. Frau Fischer, lassen Sie uns einmal in aller Nüchternheit, die angesichts der Lage in der Ukraine fast zynisch klingen mag, über eine Flugverbotszone sprechen. Was würde das bedeuten? Wie könnte eine solche aussehen? Wer würde sie beschließen? Und vor allen Dingen, was wären aus Ihrer Sicht die Konsequenzen?
Tja, beschließen müsste das in diesem Fall die NATO. Ja, wir haben eine etwas anders gelagerte Situation als zum Beispiel im Falle des Kosovo 1999 oder Libyens 2011, weil die Ukraine das ja fordert. Ja, also die Ukraine hat letztendlich die NATO eingeladen, genau das zu tun. Das heißt, völkerrechtlich sind wir damit in einer anderen Situation. Ich bin keine Völkerrechtlerin, ich habe heute aber noch mal mit einem Kollegen aus der SWP darüber konsultiert, wie er das sieht. Und er sagt, tatsächlich ist in einem solchen Fall eine UN-Sicherheitsratsresolution nicht unbedingt notwendig, ja, um das völkerrechtlich zu legitimieren. Aber da gibt es natürlich auch eine Diskussion drüber, ja, das ist völlig klar. Das wäre die Lage und die Konsequenz. Und darüber muss man sich eben auch ganz klar sein. Alice hat das schon angedeutet in ihrer Schilderung. Die Konsequenz wäre ein Kriegseintritt der NATO. Das muss man einfach ganz brutal so sagen, mit allen möglichen Konsequenzen, die das haben könnte.
Also eine Flugverbotszone muss durchgesetzt
werden. Genau, also eine Flugverbotszone heißt dann, würde heißen, dass die NATO den ukrainischen Luftraum schützt, damit die russischen Luftstreitkräfte nicht mehr in ihn eindringen können und nicht mehr eben, wie Juri Andruchowitsch das beschrieben hat, Ziele in der Ukraine angreifen können, bombardieren können. Ja. Und das bedeutet zwangsläufig, dass in dem Moment, wo Russland das eben doch versuchen würde, es zu Zusammenstößen in der Luft zwischen der NATO und Russland käme. Ich habe jetzt hier so ein bisschen den schwarzen Peter,
nein,
weil
Sie
ich
müssen gar nicht, nein, 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 nein,
das Gegenargument
Ich nehme Ihnen den schwarzen Peter wieder ab und ich frage Sie, Sie wissen das ja, Sie sind ja, kennen Sie ja die Gespräche in Berlin, ja. Wie reagiert die Bundesregierung darauf, wie reagiert die NATO darauf?
Das wissen Sie alle, ja, also die NATO, der NATO-Generalsekretär Stoltenberg, die amerikanische Regierung, die deutsche Bundesregierung, andere Regierungen von NATO-Staaten haben von Anfang an immer wieder klargemacht, die NATO kann nicht Akteur, kann nicht Partei in diesem Krieg werden. Und das gilt auch für die deutsche Bundesregierung. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat es gestern Abend auch noch mal sehr deutlich gemacht in der ARD. Und ich muss sagen, mir bricht bei dieser Diskussion das Herz, das sage ich ganz ehrlich, ja, weil ich den Wunsch der ukrainischen Seite absolut verstehe, weil ich finde, dass die deutsche Politik in vielerlei Hinsicht wirklich zu spät gekommen ist, also auch mit der Kehrtwende zum Beispiel, die vollzogen worden ist vorletzten Sonntag, was Waffenlieferungen anbelangt. Das hätte früher kommen müssen, weil eben einfach schon früher absehbar war, in welche Richtung die russische Politik geht. Aber ich kann die Haltung der Bundesregierung und auch der NATO und auch der US-Administration zum Thema Flugverbotszone nachvollziehen, weil das Risiko riesengroß ist und weil ich eben leider die Situation in Russland auch etwas anders einschätze als Juri Andruchowitsch. Ich habe das erste Mal jetzt das Gefühl, dass das, was jetzt abläuft im Sinne von Krieg gegen die Ukraine und auch und wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen, die verhängt worden sind. Also das vielleicht auch noch als kleines Argument. Es ist ja nicht so, dass der Westen vollkommen untätig ist. Ja, die Sanktionen, die jetzt verhängt worden sind gegen Russland und vor allen Dingen auch die Schnelligkeit, mit der sie verhängt worden sind, das ist absolut präzedenzlos. Ja. Krieg gegen die Ukraine, die wirtschaftlichen Folgen, die Russland und vor allen Dingen die russische Bevölkerung hart treffen werden. Und eben, ja, ich denke, der innenpolitische Druck in Russland wird zunehmen. Aber dennoch sehe ich zum Beispiel im Moment nicht, dass kurzfristig die Position von Präsident Putin wirklich in Gefahr gerät. Das heißt, er wird da bleiben, er steht mit dem Rücken an der Wand. Und das macht ihn zu einem extrem gefährlichen Akteur für den Fall, dass es wirklich zu einer direkten Konfrontation zwischen NATO und Russland kommt. Ja, also das sind einfach meine Bedenken. Ich lege die jetzt hier vor Sie hin. Ich denke, aus diesen Gründen ist die Argumentation der Bundesregierung richtig.
Und es ist völlig klar, wir sind in einem diabolischen Dilemma. Wir wissen, was die Entscheidung bedeutet, die Flugverbotszone nicht einzurichten. Und wir wissen auch, was sie bedeuten würde, oder wir ahnen es, wenn wir sie einrichten. Juri, wollen Sie noch einmal erwidern?
Vielleicht nur mit einem Satz oder mit zwei. Sehr ich gern. Weiß noch nicht, aber was möchte ich jetzt sagen, ist, dass die Konfrontation zwischen NATO und Russland ist unvermeidlich, weil Putin diese Konfrontation will. Da gibt es keinen anderen Grund auch für seine Aggression in der Ukraine. Er wollte diese Aggression und er hat das getan. Wir sind kein Ende und keine Grenze von seiner Ambition, sozusagen. Er will andere Ordnung haben in der Welt. Er will die westliche demokratische Weltanschauung zerstören, nicht mal die Strukturen wie EU oder NATO. Und wenn man das sozusagen in diesem Fall, wenn man so diese Angst demonstriert, mit der Idee, nein, nein, das dürfen wir nicht machen, weil das so eine direkte Konfrontation mit Russland bringt, dann ist das für Putin nur ein Argument, dass er das weiter eskalieren darf. Ja, also das bedeutet, dass gegen ihn, also sein Gegner, NATO, einfach eingeschüchtert ist, ist schwach, ist unentschlossen und er darf weiter höher spielen und er darf noch grausamer sein. Man nimmt die Realität, wie sie ist, und dann geht man diesem Bösen entgegen und kämpft mit ihm. Es gibt keine andere Möglichkeit, leider. Das kann kein gutes Ende haben, in dem Fall, wenn man so einfach die ganze Zeit zu diesen Zugeständnissen kommt und für die sozusagen Appeasement, ja, also wie heißt das auf Deutsch?
Es heißt auf Deutsch Appeasement, ja.
Ja, gut, gutes Wort. Also wenn das nur die einzige Methode ist, dann ist die ganze Sache Europas und Welt und Demokratie verloren. Noch vielleicht zum Thema Sanktionen zwei Worte. Also ich habe nie gesagt, dass die Sanktionen, die wirtschaftlichen Sanktionen heute, dass sie irgendwie vergeblich sind, dass sie nicht wirken können. Das ist natürlich ein sehr gutes, richtiges Mittel, die Lage zu verändern. Aber ich denke jetzt, dass es eigentlich schon seit 2014, seitdem Russland die Krim annektiert hat und den Krieg in der Ostukraine begonnen, dass es, man sagte so damals, dass die westlichen Staaten, dass sie schon wirklich verschiedene schmerzhafteste Sanktionen gegen Putins Russland noch damals angenommen haben. Und jetzt verstehe ich nicht. Also ich denke, damals gab es überhaupt keine, in der Tat. Weil Putin bis heute, Putin und sein Regime hat bis heute das nicht gespürt. Erst seit 24. Februar sind irgendwelche Sanktionen schon in ihrer, sozusagen in der Aktion. Und ja, das macht mich auch ein bisschen vorsichtig. Sollten die Sanktionen seit 2014 wirksam sein, dann hätten wir diesen Krieg heute überhaupt nicht. Hm. Putin ist ein... Entschuldigen Sie, ich habe versprochen, dass das nur ein paar Sätze wird, aber wahrscheinlich bin ich heute nicht so diszipliniert wie immer, aber ich sage noch das. Putin persönlich interessiert sich überhaupt nicht mit wirtschaftlichen Sachen. Ja, er ist schon weit, weit weg in seiner Evolution. Er ist so ein Geopolitiker, der ändert die Landkarte der Welt, der macht wieder Großrussland. Also die ökonomischen Sachen, die langweiligen, der will das nicht hören und wissen. Und in seinem Bunker, tief unter der Erde, wie man sagt, sieht er das überhaupt nicht, die Folgen von diesen Sanktionen. Also das ist auch, das muss man wirklich verstehen, dass der Mensch schon ganz, ganz weit entfernt von solchen Realitäten ist, wie was die wirtschaftlichen Sachen betrifft.
Alice, du hast lange in Russland gelebt, du hast viele Kontakte in das Land, du verfolgst die Entwicklung dort sehr genau. Zum einen die Frage, wie ist dein Eindruck, wie wird der Krieg dort wahrgenommen?
Je nachdem, wen man fragt, und vielleicht zitiere ich dann am besten doch Umfragen, ein sehr geringer, wirklich verschwindend geringer Teil der befragten Russinnen und Russen sehen ihr Land in der Verantwortung. Und das mag uns erstaunen, aber wenn man sich den Fernseher einschaltet und sieht, mit was für einer Aggression über Jahre übrigens dieser Krieg vorbereitet worden ist, dann überrascht das vielleicht nicht ganz so sehr. Dieser Krieg läuft nicht nach Plan. Man hatte gedacht, dass man ihn in 2-3 Tagen in einer tatsächlich speziellen Operation, so muss dieser Krieg in Russland genannt werden, die Ukraine sich gefügig machen kann. Das ist nicht gelungen. Tausende russische Soldaten haben bereits ihr Leben gelassen. Nach ukrainischen Angaben 11.000, das scheint mir sehr hoch gegriffen. Aber selbst wenn man ein paar Tausend abzieht, sind es immer noch fürchterlich viele in einem so kurzen Zeitraum. Nichts davon soll zu den Leuten durchdringen. Also wird die Propaganda abgefeuert und mehr noch, alle unabhängigen Medien, die es bis dato in Russland gab, sind mittlerweile geschlossen oder blockiert, übers Internet nur mit VPN abrufbar. Das heißt, die Wahrheit gelangt nicht an die Öffentlichkeit.
Mhm. Frau Fischer, wir sehen...
Wenn ich meine, ich hatte heute ein Gespräch, ich habe unglaublich viele Gespräche aus der Ukraine, aus Belarus, wo Leute desertieren, und aus Russland. Und eine mir sehr nahe Person aus Moskau bat mich um Hilfe, weil ihre Nichte in Kharkiv in der Ukraine festsitzt, eine Russin, also jener Mensch, den Wladimir Putin vorgibt, zu befreien. Und Kharkiv wird massiv seit Beginn des Krieges beschossen aus der Luft. Und sie bat mich um Hilfe für diese Nichte. Sie möchte, dass diese Nichte nicht nach Russland zurückkehrt, und sagt mir, wir schämen uns so, so, so sehr. Es tut uns so weh, aber vor allem ist da ein tiefes Gefühl der Scham. Das ist keine Mehrheitsmeinung, aber ich finde es trotzdem wichtig, dass sie heute Abend einmal gehört wird.
Ja. Frau Fischer, daran im Anschluss. Wir sehen viele Berichte über Antikriegsdemonstrationen, auch in Russland, vor allem in den großen Städten. Wir sehen den enormen Mut der Menschen, die da protestieren, und auch die brutale Unterdrückung. Wir haben die Hoffnung, dass sich da etwas in der russischen Gesellschaft bewegen könnte. Ist das eine reale Hoffnung oder trübt diese Hoffnung?
Das kommt auf die Zeithorizonte an, in denen Sie über diese innenpolitischen Entwicklungen in Russland nachdenken. Also Alice hat es schon angedeutet oder angesprochen. Es gibt viele Menschen, die gegen diesen Krieg sind. Es gibt viele Menschen, die von diesem Krieg unendlich schockiert sind, weil sie Freunde, Verwandte in der Ukraine haben, weil sie sonst irgendwie biografisch mit dem Land verbunden sind. Und es gibt einen Staat, der jetzt mit einer ungeheuren Entschlossenheit und Gewalttätigkeit alles daran setzt, genau diese Stimmen zu unterdrücken und aus dem Land zu drängen. Ja, also man kann sich kaum vorstellen hier, was eben auch an den Grenzen Russlands los ist. Also ich meine, ich bin wie Alice auch, ich bin mit vielen Menschen in Kontakt, auch in Russland. Und sehr, sehr viele Menschen versuchen jetzt, dieses Land zu verlassen, versuchen ihre Söhne im Alter von, im wehrfähigen Alter, so schnell wie möglich eben aus diesem Land zu bringen. Ja? Also es gibt, dieser Krieg hat jetzt schon auch in der russischen Gesellschaft ein Trauma ausgelöst. Aber wir sehen die Repressionen, wir sehen eine Zensur, die mittlerweile wirklich, oder was heißt mittlerweile, die ist also es gab diese Zensur vorher, es gab Repressionen vorher, das hat sich alles über einen sehr langen Zeitraum entwickelt. Das hat sich in den letzten 2 Jahren nochmal deutlich verstärkt. Und jetzt haben wir wirklich innerhalb von wenigen Tagen fast so etwas wie eine Entwicklung von der Autokratie in die Diktatur. Ja? Wir haben wirklich innerhalb von wenigen Tagen eine Entwicklung von einer vorhandenen Zensur, es gab immer Druck auf die unabhängigen Medien, zu einer Kriegszensur, einer militärischen Zensur. Ja? Innerhalb von wenigen Tagen sind die unabhängigen Medien einfach platt gemacht worden. Also das war unglaublich, was da passiert ist in den letzten Tagen. Und deswegen spreche ich von Zeithorizonten. Ja? Der Protest ist da, die Ablehnung ist da, die russische Bevölkerung wird enorm unter Druck geraten, ökonomisch. Die sozioökonomischen Verhältnisse haben sich in den letzten 10, 12 Jahren kontinuierlich verschlechtert. Jetzt wird es drastisch bergab gehen. Und der Staat hat dagegen als Waffe nur noch Repression. Und meine Prognose ist, dass es sehr wohl zu Veränderungen kommen kann, aber nicht in der kurzen Frist, sondern mittelfristig. Und das ist das große Problem eben auch für die Ukraine. Ja? Denn das sind innenpolitische Veränderungen, die man nicht in einen Zusammenhang mit dem Kriegsverlauf stellen kann, weil sie zu lange dauern werden. Ja? Das ist in der Tat ein großes Problem.
So, wir hatten es angekündigt, es gibt ein weiteres Land, das indirekt an diesem Krieg beteiligt ist, das ist Belarus, das auch unter russischer Repression leidet. Und ich würde jetzt gerne versuchen, unseren nächsten Gast dazu zu hören, Viktor Martinovich, Verzeihung, da ist er. Können Sie uns hören, Viktor? Can you hear us, Viktor?
Yes, good evening, good night.
Good evening. Can you tell us, where are you right now, Viktor?
I'm in Belarus.
What is the situation like in Belarus, in your town?
It's pretty depressing. I should say that previous 24 months, we've been feeling that we're in the middle of new gulag, because those who were active and brave enough to participate in protests were very harshly repressed past 20 months. And now we have a war came to gulag. Mm-hmm. And this is the general feeling, the war in gulag, and we are the prisoners.
Are your fellow Belarusians aware of the war?
Of course.
So information is getting through to them about the war?
Well, you should just understand that in the year 2020, they did to our independent medias exactly the same they did to Russian medias right now. So all the medias, all independent and even private medias, were shut down. Yes. So somehow we got used to the idea that we should know how to use Telegram and proxy server. You can see the 60 years old lady in the bus using the proxy server just to get connected to Telegram or some extremists' web content. So we're very good at, every Belarusian is very good at hunting for independent information. So we are very well aware of what is getting on. Thank you. And knowing exactly what is happening, we are kind of guilty. And this is what disturbs me most, because my country became a place used by Russian forces to enter Ukraine. And I have so many friends in Ukraine. And the most important thing is that now I have more friends in Ukraine, Belarusian friends in Ukraine, than I have in Minsk, because all my friends were very active during the protests, and they had to flee to Ukraine to receive a safe place, to relocate to Ukraine. And now they are attacked by Russian forces from Belarusian territory. This is total madness.
Is the Belarusian army participating in the attacks?
No. I don't have the feeling that Belarusian army is involved. Ukrainian informational agencies reported a few times that our army is involved, but I don't feel it. I don't see it. I don't believe it. Lukashenko is a tricky guy. So he is not that straightforward to get his army involved. I'm saying it without any sympathies to him. And, you know, when I'm saying that we are guilty, I have only one excuse in my head. And this excuse is 2020, the protests that we had it at this year.
I'm a little surprised to hear that you talk about guilt, to be honest. My understanding, your country is occupied in a way as Ukraine is now being invaded. So why this feeling of guilt?
Well, it's a major, major mood in the country and among intellectuals. And actually, it's not only mood, because my friends in Ukraine who are trying to leave the Ukraine on the cars with Belarusian registration plates, they has been stopped many times and searched and interrogated by Ukrainian army because they are seen as a traitors, as an enemy force, you know. And it's quite explainable because we are the allies of a force which attacked Ukraine. And that's why the people who fled, who went to Ukraine to as a refugees, they are enemies right now of Ukraine. And for example, just imagine the situation when you live in Ukraine and you have your bank card blocked because you are a citizen of Belarus. You are not a citizen of Ukraine. And at the same time, you are the victim of this regime. You spent 1 year in prison and has been sentenced to the limitation of freedom, and then you fled to Ukraine to find a new safe home. And now your card is blocked because you are an enemy, or supposedly enemy, or somebody who is not, you know, who is not safe enough to have his SIM card or banking card not blocked. And this is only one of the turns of this story, because there are many depressing things. For example, those Belarusians who are now residing in Warsaw, also who fled from Belarus because of repressions, they are repeatedly saying to me the sad things about the attitude of their neighbors, the Poles, who are saying to them that they are aggressors, that they were invading or somehow participating in this invasion to Ukraine. And that's why our feeling and our main mood is that we are really guilty. And we're sorry for that.
Victor, previously I asked Yuri about the perception of the Western countries in your country, in his country. Now, what do you think about the politics of Germany and the West towards Ukraine and Belarus also?
To answer this question, we should answer more general question. What is going on? Do we believe that Putin is going to stop on Ukraine? Or we don't believe it? As to me, I don't think that his aim was Ukraine. Because when I woke up at 7 a.m. 24th of February and I realized that the war has started, I listened to his speech 4 or 5 times, just to understand his logic. And what I heard from his speech proclaiming the war is that he is fighting not against Ukraine and nationalists, but against the West, the collective West, the NATO, and et cetera. So if he succeeded in Ukraine, I'm afraid he would go further. He would go further. So we're very lucky that the aggression stopped in Ukraine because Ukrainian army shown so good resistance. Because otherwise we would talk right now about the further plans of Russia, the further plans of Putin, the further plans of going further to Europe. And about Europe, the question about this closed sky, whether NATO should close up the sky and start the open war with Russia or not. Of course, as somebody who is living in Belarus, I do not want war, the open third global war coming to our region right now. But I'm afraid that it will be here in a while. What I'm afraid they are going to do is that now, when they plans to start a big war failed, they realized that they are not ready, not even for a big war, but even for a small war. They will, I think, make a pause. They will step back after a while, but they will step back not to change their plans, but to get prepared. And the things that already done to Russia, they, I think, are done to make a better preparation for the World War III. And this is what that scares me very, very much. And in having this picture in mind, we should pose again the question about this closed sky and ask ourselves what we are really want to do to stop the plans to organize the World War III. I really don't want the big war to happen. I'm a pacifist, so the war is my main fear.
Victor, this is a very grim perspective, very pessimistic. These are dark times. Is there anything that makes you hopeful also? Is there any reason for hope you see?
Well, there is a spring outside, and the spring is life and beauty, so you should remember about it.
Thank you very much.
Thank you.
Und ich würde diese Frage gerne auch an alle anderen in unserer Gesprächsrunde stellen. Gibt es in diesen dunklen Zeiten irgendwas, was Ihnen Hoffnung macht? Und vielleicht magst du anfangen, Alice.
Der Mut von Herrn Martinowitsch. Er sitzt in Belarus und ich kann es kaum glauben, dass er so offene Worte findet und zu uns spricht. Und die Hoffnung, dass noch viel, viel mehr Menschen diesen Mut in sich finden und ihn zeigen. Ich glaube, das ist es, was mir Hoffnung gibt.
Frau Fischer.
Ja, ich denke, bei mir ist es ganz ähnlich. Ja, die Hoffnung liegt auf den Gesellschaften, bei uns, aber eben auch in der Ukraine, in Belarus, in Russland. Ja, ich denke, was wir in den letzten 12 Tagen in der Ukraine gesehen haben, hat niemand erwartet. Moskau schon gleich überhaupt nicht. Aber auch im Westen haben das die wenigsten erwartet. Dass eben nicht nur der ukrainische Staat sich zur Wehr setzt und nicht nur die ukrainische Armee, sondern wirklich die gesamte Gesellschaft. Ja, und man sieht hier einen Zusammenhalt, der so beeindruckend ist, dass mir wirklich fast die Worte fehlen, das zu beschreiben. Und es gibt eben Menschen wie Herrn Martinowitsch und das, was er beschrieben hat, höre ich in ganz ähnlicher Weise auch von vielen russischen Freunden und Freundinnen. Ja, dieses Gefühl der Schuld. Mhm. Und da liegt meine Hoffnung. Ja, und ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist der Zusammenhalt bei uns auf der westlichen Seite und die Unterstützung der Ukraine.
Juri, zuletzt an Sie die Frage. Gibt es irgendetwas, was Ihnen Hoffnung macht in diesen düsteren Zeiten?
Ja, es gibt etwas. Und zwar, ich werde jetzt ganz persönlich anfangen. Ich war ein Teilnehmer von 2 ukrainischen Revolutionen. In 2004 sah alles absolut hoffnungslos. Aber Putin hat verloren. 2013, 2014 viel schrecklicher viel grausamer, aber Putin hat verloren. Also die Ukraine ist wahrscheinlich ein Land, wo Putin immer verliert. Immer eine Niederlage. Das ist... Es ist so ein verzaubertes Land für ihn. Und er sollte irgendwie das schon lernen, aber er will nicht. Also dieser Fall und dieses Mal ist das sein Ende.
Meine Damen und Herren, wir sind schon am Ende unseres Gesprächs auf dem Podium angekommen. Ich danke allen Gästen hier auf der Bühne und die uns zugeschaltet sind. Ich danke allen, die an der Organisation dieser Veranstaltung mitgewirkt haben. Ich danke Ihnen für Ihre konzentrierte Aufmerksamkeit. Ehe wir nun den Livestream beenden und eine kleine Pause machen und dann zum zweiten literarischen Teil kommen, habe ich aber auch noch eine Bitte an Sie. Ich möchte Sie bitten, sich mit mir zu erheben für eine Schweigeminute gegen den Krieg. Eine Schweigeminute für die Toten, für die Frauen und Männer und Kinder und Babys, die in der Ukraine getötet wurden während dieses brutalen, sinnlosen Überfalls. Eine Schweigeminute für alle Opfer des Krieges, auf beiden Seiten und für ihre Angehörigen. Und nicht zuletzt eine Schweigeminute für die tapferen Menschen in Russland, die ihren Protest gegen diesen Krieg auf die Straße tragen. Bitte erheben Sie sich mit mir. Danke Ihnen. Vielen Dank.
Das war mein Kollege Heinrich Wefing, der Leiter unseres Politikressorts, im Gespräch mit unserer langjährigen Russland-Korrespondentin Alice Botha, der Wissenschaftlerin Sabine Fischer und dem ukrainischen Autor Juri Andruchowitsch sowie dem belarussischen Autor Viktor Martinowitsch. Weitere Gespräche wie die meiner Kollegin Tina Hildebrand und mir mit Politikerinnen und Politikern und andere Interviews von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen finden Sie unter www.zeit.de/zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.